Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
So wie der Benjamin vorhin gesagt hat, ich fange auch mal mit einer steilen Aussage an. Ich behaupte oder ich glaube, dass jeder Mensch nach Gott sucht. Der kann sein, wo er will, in Pakistan oder in Frankenthal, der kann in Obersulm oder am Nordpol sein. Da ist ein Suchen nach Gott, da ist das Verlangen, mit Gott Kontakt zu haben. Und die Frage, woran kann ich glauben? Das ist auch kein Wunder. Denn schon in der Bibel steht es, im Prediger 3, Vers 11, er hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Das ist schöpfungsmäßig. Gott hat jedem Menschen das Verlangen ins Herz gelegt, in der Ewigkeit erlöst zu sein. Ob er das als Gottheit oder als irgendeinen Götzen oder was bezeichnet, aber er will zur Ruhe kommen in der Ewigkeit. Er will als Hindu nicht als Tulpe wiedergeboren werden oder so. Das wollen wir nicht schlecht machen. Ich habe da immer großer Respekt, wenn Leute Glaubensäußerungen machen und hoffe, irgendwie eine Türle aufzukriegen, wo ich meine oder unsere Botschaft von Jesus Christus weitersagen kann. Er hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Viele verdrängen das und können es nicht an sich ranlassen. Die sagen, viele Wege gibt es nach Rom, da gibt es auch viele zu Gott. Oder jeder wird nach seiner Fasson selig. Oder wenn ich gestorben bin, 1,50 Meter drunter und dann ist sowieso aus. Aber das ist mehr Verdrängen. Das ist Wegschieben. Das ist das, was nicht in der Tiefe des Herzens aus der Überzeugung kommt. Es ist bei vielen verschüttet. Einer hat mir gesagt, in der Kirche habe ich keine Verwandte. In der Kirche habe ich keine Verwandten. Der wollte nichts hören. Und jetzt zur Zeit ist bei uns eine Gruppe von Teenagern und da hat jemand berichtet von der Gruppe, von der freien Gemeinde in der Umgebung und einer hat gesagt, er hat mit dem Glauben mit 15 abgeschlossen. Weil schlimme Dinge passiert sind in seiner Familie und er will es nicht mehr hören. Aber es ist verschüttet, aber es ist da. Nicht nur, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat, sondern er hat auch schöpfungsmäßig die Suche nach Gott konzipiert. Könnte man nachlesen in Apostelgeschichte 17, Vers 26. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsstellen. Wir haben jetzt eine Männeraktivfreizeit und da darf jeder von den Mitarbeitern eine Bibelarbeit zu seinem Lieblingsvers machen. Und ich hab mehrere, aber der gehört zu der Top 10 auf jeden Fall. Diese Passage, wo Paulus in Athen den völlig unchristlichen Leuten, die haben mit Jesus überhaupt nichts am Hut gehabt, auf dem Areopag, dieser Hügel da, wo man dann eben so große Reden halten durfte und die Freiheit bekam von den Verantwortlichen. Freimut wird es dann in der Bibel übrigens wiedergegeben. Also offene Tür, dass man reden darf. Und da hat er den Athenern gepredigt, er hat gesprochen und hat, ich fasse es jetzt mit meinen Worten zusammen, Apostelgeschichte 17, 26, sagen wir bis 29, hat gesagt, wir sind geschaffen, Gott hat die Menschen geschaffen und jetzt kommt die schönste Konjunktion, die man sich vorstellen kann, das schönste Bindewort. Er hat sie geschaffen, damit sie Gott suchen. Das ist ein Schöpfungszweck. Gott hat jeden Menschen, egal wo er ist, geschaffen, damit er ihn sucht. Wir, die wir uns losgerissen haben von Gott, seit unvordenklicher Zeit, sind geschaffen, damit wir wieder zurückkommen. Das ist die große Bewegung in der Bibel, Die Menschen sind abtrünnig, die Menschen sind Götzendiener. Und die Propheten im Alten Testament und Jesus im Neuen Testament und die Apostel kamen und sagten, komm doch zurück, komm doch zurück. Die ihr Gott sucht, kommt zurück, das ist die Stelle, wo ihr ihn findet. Und das ist auch für Christen eine Beruhigung, erlebe ich auch als Beruhigung, dass wenn ich irgendwo bin, wo ich in nichtchristlichen Umgebung bin, dass ich weiß, meine Umgebung, eigentlich suchen sie Gott. Und wenn sie lästern oder abwinken, ganz egal, aber in der Tiefe ist es verschüttet. So war es bei mir auch, als ich vor vielen Jahren zum Glauben kam, hat mein Bruder mich gefragt, ja Hubert, was machst du da mit dem Glaube, CVM und so. Er hat es überhaupt nicht verstanden, was mit dem Bursche los ist, er war doch sonst immer normal. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du Heiner, ich habe das gefunden, was ich eigentlich schon immer gesucht habe. Und ich habe vorher absolut überhaupt nichts mit Glaubensdingen zu tun gehabt. Aber ich wusste, als ich dann den Namen Gottes Jesu angerufen habe, da wusste ich, jetzt habe ich Öl gefunden. Jetzt hat es geschnackelt. Jetzt bin ich richtig und das hält bis heute. Ja, jeder ist am Suchen. Manche, unser Novize von der Kommunität hat bei der Männerfreizeit gesagt, in der Astrologie, in der Psychologie oder wo auch immer. Aber die Suche ist da, wohin geht die Reise? Die Orientierungslosigkeit ist groß, auch in unserer Umgebung, auch in unserer Familie, also jedenfalls in meiner. Und da hinein sagt Jesus diesen Satz, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da hinein sagt Jesus, komm doch zu mir, ich bin so, ich verkörpere es doch. Damals, kurz vor der Hinrichtung in der Passionszeit und heute als der Auferstandene. Ich bin der Weg, sagt er zu uns, die Wahrheit und das Leben. Und das wollen wir einfach so am Text entlang gehen. Ich bin der Weg und die Betonung erstmal auf das Ich legen. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Kommt doch zu mir mit eurer Lebensfrage, mit eurer Sehnsucht, mit eurer unklaren Glaubensformulierung. Dass man nicht sagt, Hauptsache überhaupt was geglaubt. Oder bei uns eine Familie hat einer gesagt, ich glaube mehr wie der Pfarrer. Aber was? Wer ist die Bezugsperson? Darum geht's. Wer ist dieses Ich? Das ist Jesus. Und Glaube ist nichts für den Kopf, ist auch, man soll nicht völlig benebelt sein. Aber zuallererst ist Glaube eine Beziehung mit einer Person. Das hat mir damals eingeleuchtet und war eine neue Information, als vor vielen Jahren gesagt hat jemand, Jesus ist eine Person. Nicht, dem er auf die Schulter kloppen kann oder die Hand gebe, aber der personale Eigenschaften hat. Der sieht, der hört, der spricht, der führt, der kann traurig sein. Der kann sich freuen, im Himmel ist Freude über jeden Sünder, der Buße tut. Der führt einen Lebensweg, da könnte ich auflisten, wie Gott mich in diesen vielen 41 Jahren, genauer gesagt, geführt hat. Und ich das einfach weiß, das ist gesichert, das ist unzweifelhaft, dass ich weiß, auch wenn ich es nicht wert bin, keiner von uns ist es wert, dass der große, heilige Gott uns an der Hand nimmt. Das ist klar, das ist gesicherte Erkenntnis. Und er macht es doch aus Liebe. Jesus ist der Zugang. Jesus ist die Bezugsperson zum Glauben. Wir sind in allem Möglichen tolerant. Ob einer mit der Hand im Sack betet oder mit erhobenen Händen, es ist mir egal, ob einer grüne Haar oder eine Nadel durch die Backe hat, das ist alles egal. Aber intolerant sind wir in der Frage des Heils. Wie ist der Zugang? Es geht nicht um irgendeinen Glaube. Es geht um die Beziehung zu der auferstandenen Person Jesus Christus. Er ist der Weg und er ist keine Theologie. Er ist nicht ein Mythos, sondern er ist der Zugang. Und das zweite kleine Wörtchen in diesem ersten Satz, ich bin der Weg. Das deutet darauf hin, damals wie heute, ich bin bei euch alle Tage. Er ist auferstanden. Er lebt und regiert. Das ist fast, also Freunde, das wisst ihr genau wie ich, so was Faszinierendes, dass ich weiß, der Herr lebt und regiert. Und es muss bei ihm nichts bleiben, wie es ist. Es können sich Dinge ändern. Ich kann mich ändern. Gesundheitliche Zustände können sich ändern. Alles Mögliche, weil er da ist, weil er jetzt auch in diesem Raum ist. Boah, das ist ein Vorrecht, das glauben und sagen zu können. Der Auferstandene, der regiert, der ist, der er ist. Damals schon der alte Mose hat gesagt, ja, wer bist denn du? Und er hat gesagt, ich bin, der ich sein werde. Zerbrech du dir nicht meinen Kopf, dass du mich analysieren möchtest, wer ich genau bin. Ich bin, der ich nächste Woche und der ich in 10 und 50 Jahren und in aller Ewigkeit sein werde. Und an den halten wir uns. Und an den ich bin, halten wir uns auch. Und er lebt heute, interessant, auch in diesem Austausch mal Johannes 8, wo einer von Abraham gesprochen hat und Jesus gesagt hat, ehe Abraham war, bin ich. Also er ist immer der Gegenwärtige. Bei Abraham in der Schöpfung der Welt, manche denken, naja, Jesus kam in Bethlehem und so. Das ist doch nicht falsch, aber in ihm ist alles geschaffen. Er ist die dreieinige Gottheit, ist die Schöpfung, hat die Schöpfung gemacht. In ihm ist alles geschaffen, Kolosser 1. Also Jesus ist der ewige Gott. Er ist nicht nur der schlichte Prediger von Galiläa. Ich bin der Weg. Und daraufhin ruft er die Menschen auf diesen Weg. Glaube ist ein Weg. Glaube hat einen Zugang. Und der Zugang zum Glauben und zur Nachfolge Jesu ist die Wiedergeburt. Wie man sagt, Gott hat keine Enkel. Weil die Mutter oder die Oma gläubig war, bin ich es auch. Ich bin in der christlichen Familie aufgewachsen. Das ist wunderbar. Aber es braucht den eigenen Entschluss, ja, mit Jesus. Ich kann es terminlich festmachen. Das ist mir eine ganz große Hilfe gewesen damals. Manche wachsen rein, aber eine meiner selbst erfundenen Sprichworte heißt, 1000 Leute, 1000 Wege. Es gibt Leute, die wachsen rein. Und da kenne ich Leute, wo ich es keineswegs anzweifle, dass die keinen Termin haben und mit dem Seelsorger, so wie ich, auf die Knie gegangen sind und Jesus in ihr Leben eingeladen haben. Die sagen, es kam die Zeit, da wusste ich, ich bin dabei. Und das ist unser gleicher gemeinsamer Nenner als Christen, dass ich mich fragen lassen darf, hast du die Gewissheit des Glaubens? Weißt du, wenn du stirbst, dass du auf Ewigkeit mit Jesus verbunden bist. Und es hat nichts mit Gefühl zu tun. Das kann auch mal auf und ab gehen. Das kann drunter und drüber gehen in unserem Leben. Aber die Gewissheit der Errettung, die Gewissheit der Gemeinschaft, der ewigen Gemeinschaft mit Gott durch Jesus Christus, die ist unanfechtbar. Und das ist das, was uns verbindet und daran dürfen wir uns freuen. Eine Meins habe ich vorgestern in unserer Lob- und Dankstunde gesagt, wir sagen da so Sachen, wo wir Gott dankbar sind, punktuell, dass man das geschenkt ist oder die Begegnung. Und da habe ich gesagt, was mich die letzten Wochen bewegt hat, ist einfach eine Dauergewissheit. Morgens und abends, ich weiß, dass ich zu Jesus gehöre. Ich weiß es einfach. Und das Schöne ist, Gott lässt es zu, dass wir auch dann noch ganz normal bleiben, dass wir den Alltag bewältigen, dass wir uns ärgern, dass die TSG Hoffenheim verloren hat. Also ganz normale Sachen, das lässt Gott zu. Also ich muss nicht im Zionsblick mit 180 Grad nach oben durch den Tag gehen. Ich darf einfach wissen, ich gehöre zu ihm. Und das ist was ganz Großes. Er ist das Leben. Entschuldigung, er ist der Weg. Er ist der, mit mir auch als Christ dann durch dick und dünn geht. Nicht nur, dass er mich einlädt, dass er Menschen auch durch uns einlädt, sondern mit uns als Christen geht er durch. Und wenn es auf und ab geht. Und da gibt es viele Anfechtungen. Gestern habe ich von einer schweren gesundheitlichen Anfechtung gehört, aber da kann man einfach nur trost sagen, Gott ist auch da. Und wie schön, wenn das jemand so akzeptiert. Jesus ist der Weg. Und das wirkt sich auf die anderen beiden Tatsachen. Auf diesem Weg ist er unsere Wahrheit. Und auf diesem Weg ist er unser Leben. Das ist die grundlegende Aussage. Auf diesem Weg, da bist du richtig und da ist er die Wahrheit. Laut Definition ist die Wahrheit Übereinstimmung des Gesagten mit der Wirklichkeit. Und deswegen kann man die Wahrheit auch prüfen mit der Wirklichkeit. Dass Jesus die Wahrheit ist und dass er die Wahrheit verkörpert und dass er die Wahrheit gesagt hat und dass sein Wort die Wahrheit ist, das ist nachprüfbar. Das hat Mose sogar empfohlen, wenn ein Prophet kommt, guckt, ob das eintrifft, was der sagt, sonst ist er ein Scharlatan. 5. Mose 18, Vers 22. Also es ist nachprüfbar. Und das ist mit dem größten Vergnügen, kann man da ein Bibelstudium machen in der Heilsgeschichte, was im Alten Testament gesagt wurde von Jesus, der für uns die Sünden trag und unsere Missetat, Jesaja 53. Das ist in Golgatha Wirklichkeit geworden. Und es wird auch in verschiedenen Stellen des Neuen Testaments so belegt und bestätigt. Es gibt ein Buch, das heißt Christus im Alten Testament. Da könnt ihr nachlesen, was gesagt ist über ihn, dass das Wirklichkeit geworden ist in seiner Person. Also heilsgeschichtlich, das ist allein schon ein langes Thema, ein interessantes Thema, dass man das nachprüft, was Jesus gesagt hat und was eingetroffen ist. Und im persönlichen Leben, ist das eingetroffen? Ist das bestätigt, was ich von ihm einmal gesagt bekommen habe? Und da habe ich auch manche wunderbaren Erfahrungen gemacht, eben die Berufung, wie sollen sie hören, ohne Prediger, aber auch mein Eintritt in die Kommunität, da ist der Stempel Gottes drauf. Das wird jetzt zu weit führen und ich war auch mal ausgetreten und dann bin ich wieder zurückgekommen, aber auch durch ein Gotteswort, da ist der zweite Stempel drauf. Und das war ziemlich heftig. Ich sage, ich habe eine doppelte Berufung durch Gottes Wort und durch einen sogenannten Artritt in Hindern, dass ich wieder zurückgehe. Und da war bin ich sehr, sehr froh drum, große Bewahrung. Also die Wahrheit auch in unserem persönlichen Leben, das stimmt einfach. Was ich im Licht erkannt habe, das stimmt einfach. Das war mir immer das sozusagen das Gefühl, wenn ich die Bibel gelesen habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, das ist stimmig. Ich verstehe zwar vieles nicht, bis heute, aber was ich verstehe, das ist stimmig. Und manchmal, das sagt, wie man so schön sagt, gell, machen wir die Stelle, wo ich verstehe, größere Sorge als die, wo ich nicht verstehe. Ja, genau. Er zeigt eben auch die Wahrheit über mich. Er zeigt, was ich für ein Typ bin. Nicht, dass ich da irgendwie jetzt jemand zusammengeklopft hätte oder was weiß ich. Aber auch als Christen sündigen wir in Gedanken, Worten und Werken. Und mir hat sogar unser Gründer gesagt, der Pfarrer Rieker im Alter, hat er gesagt, ich fange jeden Tag am Kreuz an. Und es sind manchmal einfach so die Worte, die einem so rausrutschen. Oder auch die Gedanken, dass ich sage, oh Herr, vergib mir. Oder dass ich eben auch mich entschuldige bei jemand und mir kein Zacke aus der Krone fällt, wenn ich mal sage, das tut mir leid. Auch den Kindern gegenüber oder wem auch immer. Jesus ist unsere Vergebung. Er hat die Vergebung gebracht. Und das ist die Botschaft vom Kreuz. Und das ist die Zentralbotschaft auch für unser Herz. Wir können immer neu anfangen. Immer neu anfangen. Und wenn ich mich verrannt habe und verfahren habe und wenn ich mich verfehlt habe, kann ich immer bei Jesus neu anfangen. Er ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit auch im Umgang mit anderen. Dass ich im Reden mit anderen Leuten die Wahrheit sage. Und nicht so Halbwahrheiten. Oder wie einer zum alten Pastor Kemner mal gesagt hat, Herr Pastor, ich hab ein Seil geklaut in der Beichte. Und er hat gesagt, ja, Seil, das ist okay. Er sagt, ja, das Problem war noch eine Kuh dran. Also so die Halbwahrheit, dass man sagt, ich stehe dazu. Und das ist so befreiend, wenn man zu seiner Schuld stehen kann. Das ist so befreiend. Und das möchte uns Gott dazu ermutigen. Für viele Menschen ist die Lüge das Lebenselement. Nur die Lügen halt, oh ja, Notlüge und so, klar. Aber jede Lüge hat eine Not. Das ist klar. Also möchten wir wirklich auch am Telefon, auch im Betrieb sagen, wenn es auch mir vielleicht schaden könnte, dass jemand sagt, gut, ich stehe dazu, Fehler gemacht. Oder ich bin nicht da. Oder ich bin da. Oder was auch immer. Ja, der Alltag, unser Lebenselement soll die Wahrheit sein. Und das schafft auch Vertrauen des anderen, wenn die Leute merken, oh, der nimmt es nicht so ganz genau mit der Wahrheit. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, alles Sprichwort. Also, dass wir auch, das ist auch eben selbstnützig, eigennützig, dass wir unser Image prägen, wenn der Hubert was sagt, dann stimmt's. Ich muss nicht alles sagen, ich muss nicht mein ganzes Herz ausbreiten bei jeder Gelegenheit, aber was ich sage, das soll stimmen. Und schließlich, ich bin das Leben. Das Leben hier auf dieser Welt und das Leben in Ewigkeit. Es kam mal jemand zu dem alten Prediger Spurgeon nach einer Predigt, hat er gesagt, Herr Pastor, ich will doch was vom Leben haben. Da hat er gesagt, ich habe eine Botschaft für dich. Du kannst das Leben haben. Du kannst mehr als nur ein bisschen was vom Leben haben. Und das können wir bestätigen. Er ist unser Leben. Christus ist mein Leben, hat der Apostel Paulus gesagt. Der war ganz tief erfüllt. Ja, ein erfülltes Leben, ein Leben auch getröstet, auch in Schicksalsschlägen, auch in Todesfällen. Natürlich trauern wir und das darf sein. Es kam jemand kürzlich und hat gesagt, ja, darf ich als Christ so lange trauern? Ich traue so lange, wie ich traue. Aber Gott ist dabei und er tröstet. Wir sind nicht immer nur happy, wir sind auch manchmal zerschlagen. Aber Gott mit seinem Trost begleitet uns. Er schenkt ein getröstetes, ein erfülltes, ein sinnvolles Leben. Wir gehen in die Woche und haben eine Botschaft. Nicht, dass wir überall jetzt Traktate verteilen müssen, kann man auch machen. Aber eigentlich sind wir die verkörperte Evangeliumsbotschaft. Wir sind, wie Paulus schreibt, der Brief Christi. Und in unserer Zeit, wo die Leute die Bibel nicht mehr lesen, dann sollen sie uns lesen, dass wir sagen, ja, das ist glaubwürdig. Wir brauchen nicht sündlos zu sein, das weiß jeder, aber ehrlich, transparent und berechenbar und hilfsbereit. Ja, wir haben ein sinnvolles Leben und das bis in Ewigkeit. Und ja, das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, dass Gott in der Herrlichkeit uns zu sich zieht. Dass dann eben diese Spannung des Davongerannseins wieder zurückgegangen ist, dass er an sein Ziel gekommen ist, dass er Gemeinschaft mit seinen Menschen hat. Und zwar nicht die Guten, die besonders ehrenvoll waren, die vielleicht auch, aber das entscheidende Kriterium, die in ihrem Leben hier ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt haben. Und das sind nicht die Guten, das sind die Leute, die ihre Schuld bekannt haben und die neue Wirklichkeit, das neue Leben Jesu akzeptiert haben in ihrem Leben. Und da sind wir bei ihm in der ewigen Herrlichkeit, in der Offenbarung. Haben wir so einen kleinen Einblick, so ein bisschen durchs Schlüsselloch gucken. Aber im ewigen Abendmahl sitzen wir mit dem Heiland zusammen. Und er wird mit dem großen Taschentuch alle Tränen abwischen. Und wir werden das erleben, was Paulus im Römerbrief schreibt. Wir haben die Erlösung der Schöpfung. Unser Dasein, unser gebundenes oder wie auch immer, also krankheitsgebeuteltes Dasein, ist der Leib der Erlösung, ist bei Gott in Ewigkeit zur Ruhe gekommen. Und dazu segne uns Gott, mit diesem Weg und Wahrheit und Leben auf dem Weg zu sein und zu bleiben. Amen.